Man kann äußerlich ein anständiges, religiöses Leben führen und doch innerlich von denselben Kräften getrieben sein, die die Welt beherrschen: Lust, Ehrgeiz, Konkurrenz, heimliche Freundschaft mit dem System dieser Welt. Der Jakobusbrief legt diesen verborgenen Kampf offen und zeigt, wie Gottes Weisheit unser Verhalten prägen soll, nicht nur damit wir moralisch besser werden, sondern damit unser ganzes Leben mit Gottes neuem Bund und seinem Ziel übereinstimmt. Die Frage ist, leben wir nur in menschlicher Klugheit und Moral oder aus der lebendigen Weisheit Christi, die uns von innen her verändert? Zwei Ebenen der Weisheit, moralisch gut oder in Gottes Ratschluss verwurzelt. Wenn Jakobus von der Weisheit von oben spricht, bleibt er zunächst auf der Ebene unseres sichtbaren Lebenswandels. Weisheit zeigt sich für ihn darin, dass jemand aus einem guten Wandel heraus seine Werke in Sanftmut der Weisheit zeigt und dass diese Weisheit aufs Erste rein, sodann friedsam, gütig, folgsam, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt ist. Man spürt den Nachhall der alttestamentlichen Weisheitsliteratur, in der Weisheit die Kunst ist, vor Gott und Menschen recht zu leben: Erwirb dir Weisheit, erwirb Verstand, vergiss sie nicht. Und weiche nicht von den Reden meines Mundes. Ranke dich an ihr hoch, so wird sie dich erheben. Es geht um Haltung, Charakter, um einen transparenten, friedliebenden Lebenswandel, um das, was andere an uns sehen und erleben. All dies sind Merkmale praktischer christlicher Vollkommenheit nach der Sicht von Jakobus, die möglicherweise etwas vom Einfluss alttestamentlicher Vorschriften über das Verhalten des Menschen, seine Moral und Ethik geprägt ist. Was Jakobus über Weisheit sagt, bewegt sich auf der Ebene des menschlichen Charakters. Diese Weisheit reicht nicht an die Weisheit hinsichtlich des verborgenen Geheimnisses von Gottes neutestamentlicher Ökonomie in Bezug auf Christus und die Gemeinde heran. Damit ist jedoch noch nicht alles gesagt. Paulus weitet den Blick und führt uns in eine tiefere Schicht ein. Für ihn ist Weisheit nicht zuerst eine Fähigkeit oder Tugend, sondern eine Person. Christus selbst ist Gottes Weisheit, und in ihm liegt der verborgene Ratschluss Gottes über Christus und die Gemeinde. Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, jedoch nicht Weisheit dieses Zeitalters, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, die Gott vorherbestimmt hat, vor den Zeitaltern, zu unserer Herrlichkeit. In Epheser 3 zeigt Paulus, dass Gott durch die Gemeinde seine mannigfaltige Weisheit sichtbar macht. Weisheit ist hier gleichsam der Strom, in dem Gottes ewige Ökonomie fließt. Christus gewinnt sich eine Gemeinde, einen Leib, in dem er sich ausdrückt. In diesem Licht ist wahre praktische Vollkommenheit mehr als makelloses Verhalten, sie ist ein Lebenswandel, der von innen her aus der Verbindung mit Christus als Gottes Weisheit gespeist wird. Bildhaft gesprochen ist Christus als Weisheit wie ein dauerhaft gelegter Stromanschluss in unserem inneren Haus. Durch die Neugeburt hat Gott diesen Strom in unser dreiteiliges Wesen, Geist, Seele und Leib, hineingelegt. Doch so wie im Haus die Leitungen vorhanden sein können und es dennoch dunkel bleibt, wenn kein Strom fließt, so kann auch ein Christ von Gott geboren sein und doch nur von seiner natürlichen Klugheit leben. Jakobus erinnert daran, dass wir um Weisheit bitten dürfen und dass Gott allen willig gibt und nichts vorwirft. Paulus würde ergänzen, diese Weisheit ist nicht etwas, das gelegentlich von außen zufließt, sondern die innewohnende Person Christi, die durch den Heiligen Geist fortwährend in unser Denken und Fühlen hineinwirken will. Wo diese beiden Linien sich begegnen, entsteht eine schöne Ganzheit. Die Weisheit, die Jakobus beschreibt, bleibt nicht losgelöst von Gottes großem Ratschluss, und die hohe Einsicht des Paulus verliert nicht den Boden des Alltags. Der Gott, der alle zu erleuchten will hinsichtlich der Ökonomie des Geheimnisses, ist derselbe, der uns zu einem Lebenswandel ruft, der rein, friedfertig und barmherzig ist. Je tiefer Christus als Gottes Weisheit unser Inneres prägt, desto natürlicher wird ein schlichter, gerader, unanstößiger Alltag. Und je treuer wir in diesen alltäglichen Entscheidungen sind, desto durchlässiger wird unser Leben für das, was Gott eigentlich vorhat, den Aufbau des Leibes Christi. Darin liegt ein stiller Trost: auch unscheinbare Entscheidungen, die aus der Weisheit Christi heraus getroffen werden, bekommen Gewicht für die Ewigkeit und werden Teil seines heiligen Zeugnisses in dieser Welt. Die Weisheit von oben aber ist aufs Erste rein, sodann friedsam, gütig, folgsam, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Erwirb dir Weisheit, erwirb Verstand, vergiss nicht. Und weiche nicht von den Reden meines Mundes. Christliche Vollkommenheit bedeutet nicht, sich zwischen Jakobus und Paulus zu entscheiden, als ginge es entweder um Moral oder um Geheimnis, sondern beides zusammenzuhalten, im Alltag einen reinen, friedliebenden, barmherzigen Lebenswandel zu führen und zugleich innerlich in Christus als Gottes Weisheit verankert zu sein. Wer lernt, in kleinen Dingen nicht aus bloßer Klugheit, sondern im stillen Einverständnis mit Christus zu handeln, entdeckt, wie Gott gewöhnliche Tage in Bausteine für den Leib Christi verwandelt. Freundschaft mit der Welt oder treue Liebe zum göttlichen Ehemann. Jakobus wählt ein scharfes, ja schockierendes Bild, um die innere Lage des Herzens zu beschreiben. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Gemeint ist nicht, dass jeder Kontakt zur Umwelt oder jede Wertschätzung von Kultur und Bildung verwerflich wäre. Mit Welt ist das satanische System gemeint, das ohne Gott und oft bewusst gegen Gott funktioniert, eine Ordnung von Werten, Zielen und Prioritäten, in der Ich, Erfolg, Anerkennung, Genuss und Kontrolle im Zentrum stehen. In diesem System kann man sehr religiös auftreten und dennoch praktisch so leben, als ob Gott nicht der Herr wäre. Wo das Herz damit in freundschaftliche Nähe tritt, entsteht ein unsichtbares Bündnis gegen Gott. In Vers 4 sagt Jakobus, ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Hier wendet sich Jakobus von der Frage der Vergnügungen der Frage der Freundschaft mit der Welt und der Feindschaft gegen Gott zu. Die Schrift zeichnet demgegenüber die zarte Linie, in der Gott sich selbst als Ehemann seines Volkes zeigt, denn dein Gemahl ist dein Schöpfer, Herr der Herrscharen ist sein Name. Paulus greift dieses Bild auf, wenn er sagt, denn ich bin eifersüchtig um euch mit Gottes Eifersucht, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch Christus als eine reine Jungfrau darzustellen. Im Hintergrund der strengen Worte des Jakobus steht also eine leidenschaftliche, eifersüchtige Liebe Gottes. Er will das Herz seines Volkes nicht mit einem Rivalen teilen. Wenn Jakobus von Ehebrecherinnen spricht, sieht er nicht zuerst einzelne Übertreter, sondern Menschen, deren Herz in zwei Richtungen gezogen wird, hin zu Gott und gleichzeitig hin zur Welt. Diese innere Zerrissenheit verletzt die Liebe Gottes, weil sie seine Treue mit halbherziger Antwort beantwortet. In dieses Bild hinein fällt das meist übersehene Wort aus Jakobus 4:5, eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Der in uns wohnende Geist ist nicht eine neutrale Kraft, sondern Ausdruck von Gottes leidenschaftlicher Nähe. Seine Eifersucht ist nicht die Laune eines verletzten Despoten, sondern die heilige Leidenschaft eines Bräutigams, der die geliebte Braut nicht verlieren will. Freundschaft mit der Welt ist deshalb nicht zuerst ein moralisches Problem, sondern eine Liebesverschiebung, andere Dinge werden wichtig, tragen, trösten und motivieren mehr als Gott. Hier wird Christen eine verborgene Würde vor Augen gestellt, Gott nimmt unser Herz so ernst, dass er es für wert hält, darum zu werben, ja eifersüchtig darum zu kämpfen. Wer dieses Werben wahrnimmt, beginnt die praktische Tugend der christlichen Vollkommenheit in einem neuen Licht zu sehen. Sie besteht nicht in verbissener Weltflucht, sondern in einem Herzen, das innerlich zu Gott hin abgesondert und mit ihm durchsättigt ist. Ein solcher Mensch kann mitten in der Welt stehen, seinen Beruf ausüben, Beziehungen pflegen und dennoch eine stille innere Distanz zu den Mustern des Systems bewahren, das Gott verdrängt. Viele Freuden bleiben ihm offen, die Freude an der Schöpfung, an Gemeinschaft, an gelingender Arbeit, doch sie stehen nicht mehr im Zentrum. Im Mittelpunkt steht der eine Herr, der gesagt hat, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Stärke. In dieser klaren, ungeteilten Liebe findet das Herz Ruhe und wird zugleich fähig, in einer kranken Welt zu einem leisen, aber klaren Zeugnis für die Treue Gottes zu werden. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Oder meint ihr, dass die Schrift vergeblich rede, eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ? Wo das Evangelium die Sprache der Ehe aufgreift, wird deutlich, Christen sind keine religiösen Dienstleister, sondern Geliebte. Freundschaft mit der Welt ist deshalb mehr als ein moralischer Fehltritt, sie ist eine schleichende Entfremdung von dieser Liebe. Wer sich der eifersüchtigen Güte Gottes stellt, entdeckt neu, wie befreiend es ist, sein Herz von innerer Verstrickung mit weltlichen Mustern zu lösen und in einer schlichten, treuen Zuneigung zu Christus zu leben, mitten im Alltag und doch mit einem anderen inneren Zentrum. Die böse Dreieinheit, Lust, Welt und Teufel und die überlegene Dreieinigkeit Gottes. In Jakobus 4 öffnet sich für einen Moment der Vorhang hinter unseren alltäglichen Spannungen. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher, aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Jakobus nennt die Lust beim Namen, ein innerer Drang nach Genuss, Selbstbehauptung, Überlegenheit, der zu Konflikten, Neid und inneren Kämpfen führt. Wenige Verse später spricht er von der Freundschaft mit der Welt als Feindschaft gegen Gott und fordert schließlich auf, unterwerft euch nun Gott. Widersteht aber dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Lust, Welt und Teufel erscheinen hier nicht als voneinander getrennte Themen, sondern als miteinander verflochtene Wirkkräfte. Unsere Begierden finden im Weltsystem den passenden Resonanzraum, und der Teufel nutzt beides, um uns innerlich von Gott wegzuziehen. Obwohl es schwierig ist, den Gedankengang von Jakobus von Vers zu Vers nachzuvollziehen, sehen wir deutlich, dass er in 4:1-10 drei Hauptpunkte anspricht, die für uns ein Problem sind: Vergnügungen, die Welt und den Teufel. Mit diesen Dingen muss gründlich abgerechnet werden. Andernfalls werden wir zu Ehebrecherinnen, Feinden und Sündern. So lässt sich von einer Art böser Dreieinheit sprechen, die Lust im Innern, die Welt um uns herum und der Teufel als persönlicher Widersacher. Die Lust richtet sich gegen den Heiligen Geist, der in uns wohnt und nach Gottes Willen drängt, die Welt steht dem Vater entgegen, dessen Liebe nicht mit anderen Göttern geteilt werden will. Der Teufel widersteht dem Werk des Sohnes, der gekommen ist, die Werke des Teufels zu zerstören. In diesem Sinn spiegelt die böse Dreieinheit pervertiert wider, was in der heiligen Dreieinigkeit Gottes Liebe ist, ein Zusammenspiel von Kräften, das auf Zerstörung statt auf Leben zielt. Wer nur moralische Falten glättet, ohne diese tiefere Auseinandersetzung wahrzunehmen, unterschätzt die geistliche Dimension seiner inneren Kämpfe. Demgegenüber steht die überlegene, liebevolle Dreieinigkeit Gottes. Der Vater zieht Menschen aus der Welt zu sich und macht aus Feinden Kinder. Der Sohn hat am Kreuz die Macht der Sünde entwaffnet und den Anspruch des Teufels gebrochen, sein Blut bringt uns nahe. Der Heilige Geist wohnt in den Glaubenden, macht in ihnen sein Zuhause und wirkt innewohnend, installiert, automatisch und innerlich wirkend, um den Sieg Christi in ihre konkrete Lebenssituation hineinzutragen. Jakobus beschreibt die praktische Seite dieses Wirkens, wenn er sagt, er gibt aber größere Gnade. Deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Die Antwort auf die böse Dreieinheit ist keine heroische Selbstdisziplin, sondern ein demütiges sich unter Gott stellen, das der Gnade Raum gibt. In dieser Spannung wächst eine reife Tugend christlicher Vollkommenheit heran, ein Herz, das seine eigenen Lustbewegungen nicht mehr verharmlost, die Anziehungskraft der Welt nüchtern erkennt und den Teufel nicht romantisiert, sondern ihm ganz schlicht widersteht. Zugleich ein Herz, das sich der Nähe des Vaters bewusst ist, im Licht des Kreuzes des Sohnes lebt und die leise Führung des Geistes achtet. Wo ein Mensch sich innerlich Gott naht, erfüllt sich auch die Zusage, naht euch Gott, und er wird sich euch nahen. In dieser gegenseitigen Näherung verliert die böse Dreieinheit ihre Faszination, und die Dreieinigkeit Gottes wird zur stillen, tragenden Wirklichkeit, in der ein heiliges, klares Zeugnis wachsen kann, nicht spektakulär, aber beständig und widerstandsfähig. Woher Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher, aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Er gibt aber größere Gnade. Deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Die böse Verflechtung von Lust, Welt und Teufel erklärt, warum unsere inneren Kämpfe so hartnäckig sein können und zugleich, warum sie nicht das letzte Wort haben. Wer lernt, nicht nur gegen einzelne Symptome anzurennen, sondern sich bewusst unter den Vater stellt, im Sieg des Sohnes ruht und dem innewohnenden Geist Raum gibt, erlebt, wie die größere Gnade aus Jakobus 4:6 konkret wird. So wächst ein stilles, aber starkes Zeugnis, ein Leben, das nicht von inneren Trieben und äußeren Systemen bestimmt wird, sondern von der treuen Gegenwart des dreieinen Gottes. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.